Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das neue Jahr ist da. Das alte Jahr war noch gar nicht so richtig beendet, was das Tennis angeht. Und jetzt geht das neue Jahr schon wieder los. Turniere in Adelaide, in Auckland unter dem Hallendach haben stattgefunden. Dazu der United Cup. Ganz viele Geschichten. Und ich finde, das Tennis ist mit dem richtigen Fuß wieder aufgestanden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Auch 2023 wieder an eurer Seite. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas, aber ich glaube, die Zuhörenden interessieren sich vielleicht, von wo du das Ganze aufnimmst.
Ich nehme gerade aus meiner Unterkunft in Melbourne auf. Es ist abends kurz vor 10 in Melbourne und ich bin gestern oder heute Morgen bin ich hier angekommen in Melbourne und jetzt nehmen wir den Podcast auf und wir haben wieder eine relativ lange Distanz zwischen uns.
Das stimmt und ich klinge leider ein bisschen nach kaltem Winter in Deutschland. Man entschuldige es mir, da haben wir mir eine leichte Erkältung geholt, aber du bist frisch vor Ort und von daher können wir sehr gespannt sein, was dann in den nächsten Wochen noch alles kommt.
Frisch in Anführungsstrichen, weil ich habe lange nicht geschlafen, aber wir werden trotzdem diesen Podcast dann über die Bühne kriegen. Das neue Jahr hat angefangen, ich habe es eben schon gesagt, das alte Jahr war noch gar nicht so richtig beendet. Wir hatten ja unseren Jahresrückblick gemacht und der ist erst 3 Wochen her. Trotzdem hat man das Gefühl, die Spielerinnen und Spieler sind relativ frisch in dieses Jahr wieder zurückgekommen, weil das war schon sehr gutes Tennis, was wir letzte Woche gesehen haben.
Ja, was ich interessant finde, wie unterschiedlich Spieler, Spielerinnen rangegangen sind an die Offseason. Manche haben ja offensichtlich einfach durchgespielt. Taylor Fritz zum Beispiel, Casper Ruud, der meint, er macht seine Offseason jetzt im Februar. Also schon interessante Herangehensweisen. Und da haben wir Daniil Medvedev, der ziemlich offensichtlich eine längere Pause gemacht hat und auch wieder frohen Gemütes zurückgekommen ist. Also ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann auch immer mehr der Fall werden. Und dann gucken wir mal, welchen Einfluss das am Ende auch haben wird auf die Australian Open. Häufig sehen wir ja mit das beste Tennis des Jahres hier, weil viele eben relativ frisch sind oder eben noch im Saft sind vom vorherigen Jahr.
Hast du gute Vorsätze für dieses Jahr gefasst?
Nee, nicht wirklich. Also, klingt jetzt natürlich ziemlich peinlich, das so zu sagen, aber nein. Hoffe, du hast welche gefasst.
Ich habe auch keine. Aber wir können den guten Vorsatz schaffen, dass wir dieses Jahr wieder so ähnlich viele Podcasts schaffen wie im letzten Jahr. Das können wir ja sagen. Ne? Ja. Das ist unser guter Vorsatz für das Jahr 2023. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über den United Cup sprechen, der diesem Jahr seine Premiere gefeiert hat. Und da sprechen wir mal ein bisschen darüber, wie kam der denn an? Wie kam er bei uns dann auch an? Und was würden wir noch verbessern wollen? Und natürlich über das Sportliche, weil die USA haben diesen Wettbewerb relativ klar gewonnen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, unserem ersten Podcast hier im neuen Jahr.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Der Mannschaftswettbewerb Anfang des Jahres, der hat jetzt so ein bisschen eine, naja, durchaus wechselhafte Geschichte hinter sich. Wir haben den Hopman Cup erlebt bis vor 4-5 Jahren, dann gab es den ATP Cup und jetzt gibt es seit diesem Jahr den United Cup. Er wurde angekündigt als das große Mannschaftsmixed-Event und quasi, dass der Hopman Cup wieder zurückkommt. Andere Regeln, es waren mehr Spielerinnen und Spieler involviert, es waren zwischendurch Teams von 8 Spielerinnen und Spielern dort zu sehen beim United Cup. Am Ende hat es die USA gewonnen und Philipp, als erstes müssen wir natürlich darüber reden, was sind denn unsere Eindrücke von diesem Turnier gewesen? Was war dein Eindruck insgesamt vom United Cup?
Ja, jetzt wo du es gerade mal gesagt hast, wie viele Spieler und Spielerinnen da waren, habe ich gerade mal geguckt, ob ich es zählen kann, aber so schnell bin ich natürlich auch nicht. 100 werden es schon gewesen sein, oder?
Das werden knapp 100 gewesen sein, ja.
Ja, also riesiger Wettbewerb.
18 Teams waren es, es waren fast immer 5 oder 6 Spieler dabei. Ja, dann bist du aber schon bei 100.
Meine Güte. Ja, aber so hat es sich auch ein bisschen angefühlt. Also ein riesiger Wettbewerb. Ich fand es am Anfang unglaublich schwer, da irgendwie die Übersicht zu bewahren. Als es dann später Richtung der City Finals oder dieser Ausscheidungsrunde ging, da fand ich es dann wieder gut. Vorher war es halt einfach ein eher so ein bisschen geguckt, wer spielt gegen wen, nicht unbedingt verfolgt, welches Team macht was, vor allem, weil sich das ja auch häufig über 2 Tage gezogen hat. Mhm. An sich als Idee finde ich es nach wie vor super. Glaube auch, dass es Bestand haben wird. Ich glaube auch, dass Tennis Australia das wird gut vermarkten können. Einfach, weil es total Sinn macht, im Tennis so einen Wettbewerb an prominenter Stelle zu haben. Ein paar kleine Schwierigkeiten gab es natürlich schon, aber das würde man erwarten, denke ich, bei so einer ersten Ausgabe von so einem Event.
Also ich gebe zu, ich war etwas skeptisch vorher, weil ich gedacht habe, weiß ich nicht, 18 Teams, 6 Dreiergruppen, klappt das und wird das so angenommen werden? Ich glaube auch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauerzahlen in Perth nicht so ganz doll waren wie im Vergleich zu früher dem Hopman Cup. An sich glaube ich, dass dieser Wettbewerb große Zukunft hat, weil die Spielerinnen und Spieler, die wir gesehen haben dort, die schienen alle sehr involviert zu sein. Wir haben tolle Matches erlebt, wenn man alleine an das Match Trevisan gegen Sakkari zum Beispiel zurückdenkt, die einen über 3 Stunden Brocken dorthin gelegt haben und am Ende Trevisan gewonnen hat. Die Griechen, die total glücklich waren darüber, dass sie das Halbfinale erreicht haben, weil im griechischen Mannschaftstennis gibt es sowas halt nicht, solche Erfolge. Und deswegen glaube ich, dass es eine große Zukunft hat. Ich glaube, dass es ein paar Regeländerungen braucht, weil das Mixed am Ende, was ja so ein bisschen früher das Paradepferd dieses Hopman Cups war, das kam zu spät. Das war an 5. Stelle und das war in fast allen Fällen einfach nicht mehr entscheidend. Wir haben das Mixed gesehen, unter anderem bei Griechenland, als Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas gewonnen haben. Und da hat man die Magie dieses Mixed dann auch gesehen, weil die beiden komplett auf Zinne waren, was das Thema angeht und was das Match dann auch anging. Aber das gab es für mich zu selten. Und deswegen würde ich da, wie beim Davis Cup, sagen, das Mixed muss unbedingt an die 3. Stelle. Was ich gut finde, ist, dass es Weltranglistenpunkte gibt. Und was ich auch gut finde, ist, dass Weltranglistenpunkte gestaffelt nach dem Gegner und nach der Gegnerin, die du bekommst, gibt. Also nicht, dass jeder sie gleichwertig ist, weil wir müssen dann auch sagen, das Leistungsgefälle war dann schon bei einigen Teams dann da. Auch hier das Beispiel Griechenland wieder, wo wir Tsitsipas und Sakkari hatten. Und wenn die beiden aber nicht gepunktet haben, wie zum Beispiel im Halbfinale bei Maria Sakkari, ja, dann sah es düster aus, weil dann Stefanos Tsakalaridis dabei war oder Despina Papamichail. Also das war dann schon, fand ich allerdings gut, dass das dann so unterschieden worden ist. Wen schlägst du? Dann kriegst du mehr Punkte, wie früher dann auch bei der ATP und bei der WTA. Aber insgesamt bin ich relativ begeistert vom Konzept.
Na, ich habe jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen auf die Position 3 bei Damen und Herren in den jeweiligen Teams geguckt. Sind kaum Top 100 Spieler oder Spielerinnen dabei. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war es ja wirklich so, dass sich die einzelnen Spieler und Spielerinnen anmelden konnten, dass sie also hingehen konnten und sich quasi einschreiben konnten für den Wettbewerb. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Effekt davon. Es wäre also vielleicht doch zu überlegen, ob sie nominiert werden sollten vom Verband oder vom Teamkapitän oder der Teamkapitänin. Das war eine der schönen Sachen, dass hier einige Teamkapitäninnen gab. Ob das eine Überlegung wäre, um es noch breiter aufzustellen. Aber ich kann mir eben vorstellen, wer hier nicht die Nummer 1 oder 2 ist, der wird eben auch nicht antreten wegen den Weltranglistenpunkten. Weil warum hingehen und dann am Ende irgendwie 60 Punkte für 3 Matches bekommen, wenn ich halt auch ein Turnier irgendwo spielen kann und für ein Halbfinale 90 Punkte bekomme. Also ich denke, dadurch, dass man diese Gewichtung in Richtung der Topspieler und Spielerinnen macht, kriegt man das vermutlich als Effekt. Und ich denke, das ist dann auch okay, das irgendwie mitzunehmen. Und dann wäre eben die Frage, würde sich das ändern, wenn das von einem Verband nominiert würde. Und wegen den Mix-Doppeln, ja, generell würde ich da auch zustimmen, dass sie auf Position 3 sein sollten. Ich hatte gedacht, dass das dann vielleicht eine Auswirkung haben könnte auf das 2. Einzel. Aber das, glaube ich, war eine falsche Überlegung von mir. Hatte irgendwie gedacht, dass dann vielleicht Spieler dort rausziehen würden, nicht antreten würden, aber eigentlich ist es dann ja nur wie im alten Davis Cup Format, wo dann die Konzentration halt drauf wäre, ja, auf die Spitzenspieler und Spielerinnen und eben auf das Mixed-Doppel in dem Fall. Also würde wahrscheinlich Sinn machen. Ich habe auch nicht gesehen, ob sich da jetzt irgendwer zu geäußert hat, dass das im nächsten Jahr der Fall sein soll, mit dass das dort quasi auf die 3. Stelle geschoben wird, das Mixed.
Rafael Nadal hat sich zum Beispiel dazu geäußert, nicht zum Mixed, aber insgesamt zu Regeländerungen oder dass man sagt, was könnte man denn noch regeln? Und da hat er zum Beispiel gesagt, bei diesen Dreiergruppen sei es für ihn zwingend notwendig, dass man nicht von vornherein die Reihenfolge festlegt, wer gegen wen spielt, weil so hatten wir am Ende sehr häufig in den Gruppen als drittes Match einen Dead Rubber, also wo es um gar nichts mehr ging, weil das erste Team war schon qualifiziert für dieses dieses City Final. Und da muss es so sein, dass der Verlierer des ersten Tages halt gegen den spielt, der noch nicht angetreten war. Und das ist etwas, wo ich dann auch sage, ja, das unterstütze ich auch, das, was Rafael Nadal sagt. Ansonsten hat er sich dann auch zufrieden gezeigt. Und auch er hat ja eine ganze Menge investiert und war auch wirklich gut dabei, etc. Und das hat man, glaube ich, ganz gerne insgesamt gesehen, dass dann auch die Topspielerinnen und Topspieler sich durchaus ja angestrengt haben. Also es war nicht so, dass man da gesagt hat, das ist eine Kirmesveranstaltung, sondern das war schon ein ordentlicher Wettbewerb. Und wie gesagt, wir hatten ein paar wirklich ganz, ganz tolle Matches.
Ja, und vielleicht ist im nächsten Jahr einfach so, dass wir 16 Teams haben und dass dann eben auch jeweils die ersten vier ins Halbfinale kommen.
Ja.
Weil die Geschichte mit den City Finals, die war schon ein bisschen schräg und dass dann Italien sich quasi darüber noch qualifiziert hat, trotz verlorener Partie dann ja noch ins Finale gekommen ist. Also das fand ich schon ein bisschen unübersichtlich.
Das war es wirklich. Also da hat man auch gedacht, naja, da sind die Regeln so eher gewürfelt worden, denn so richtig verständlich rübergebracht worden. Da möchte ich dir auch beistimmen. 16 Teams statt 18 Teams, 4 Vierergruppen. Die ersten zwei kommen dann ins Viertelfinale und von da an machst du dann halt Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und ich glaube, dann ist auch allen wirklich Genüge getan. Du musst es halt in einem Tag oder maximal du musst es halt an einem Tag am besten unterbringen. Dann bräuchtest du mehr Plätze. Aber ich glaube, dass Tennis Australia hier auf jeden Fall weitermachen wird und dass dass dieser Wettbewerb sich dann ja etablieren wird. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Kommen wir zu den Ergebnissen. Das insgesamt dieses Turnier haben die USA dominiert und da können wir allerdings auch sagen, die hatten auch mit die haben das beste Team. Taylor Fritz, Francis Tiafoe für die Männer, Jessica Pegula, Madison Keys für die Frauen und dann war mit Jessica Pegula eine Spielerin, die dabei war, die fantastisches Doppel spielen kann. Taylor Fritz und Francis Tiafoe stellen sich da auch nicht zu doof an und die haben dann in der Vorrunde haben sie gegen Deutschland mit 5-0 gewonnen, da hatte Deutschland überhaupt keine Chance. City-Finale haben sie gewonnen und dann auch die Halbfinals und Finals dominiert, gegen Polen mit 5-0 gewonnen und dann gegen Italien im Finale dann auch klar gewonnen. Das war eine Demonstration der amerikanischen Mannschaftsstärke, müssen wir auch sagen.
18-2 Einzelmatches gewonnen. Also einmal hat Fritz verloren, einmal hat Pegula verloren. Die Stellen 2 und 3, da ja fantastisch besetzt, auch im amerikanischen Team. Ich meine, Tiafoe und Madison Keys, das hätte für viele Teams hier, wäre das quasi die Aufstellung Nummer 1 gewesen. Die haben alles hinten raus gewonnen, muss man dann eben auch sagen. Da waren häufig nicht unbedingt so starke Gegner und Gegnerinnen dabei, haben sie dann aber sehr souverän gemacht. Und Fritz und Pegula auch in den großen Matches, also jetzt die großen Gegner, die für sie da waren, meistens gewonnen. Also Pegula hat einmal gegen Kvitova verloren, aber dann nachher, werden wir wahrscheinlich kurz noch drüber sprechen gleich, gegen Iga Świątek zum Beispiel gewonnen. Taylor Fritz war vielleicht der beste Spieler der ganzen Woche, Spielerin der ganzen Woche, einfach weil er so viel enge Sachen hatte, weil er offensichtlich auch nochmal einen kleinen Sprung gemacht hat in den letzten Monaten. Also das waren schon die beiden, die wahrscheinlich am Ende jetzt den USA den Cup geholt haben und der war vollkommen verdient, keine Frage. Also die 18-2 Einzelmatches, da kommt kein Team auch nur annähernd dran, überhaupt so eine Bilanz zu haben hier in dem ganzen Turnier.
Francis Tiafoe hat dann auch zum Beispiel nach dem Finale gesagt, hier, was Jessica Pegula hier abliefert, da kann ich auch nicht als der Doofe dastehen, der da einfach nur für ein bisschen Entertainment da ist, da muss ich schon abliefern. Und das hat er auch gemacht als Nummer 2 des amerikanischen Teams und wie gesagt, Taylor Fritz war vielleicht der beste Spieler der gesamten Woche, das war schon wirklich beeindruckend und er zeigt sich in beeindruckender Frühform und das sollte man dann auch nicht unter den Teppich kehren. Die waren, wie gesagt, die haben das Ganze investiert dort in diesen Wettbewerb. Die wollten ihre Matches haben, die haben meistens auch ihre Matches bekommen und sie haben sie ernsthaft angetreten. Und du hast gerade schon das Match erwähnt zwischen Jessica Pegula und Iga Świątek, was ja so ein bisschen das kleine Erdbeben in dieser Woche war, weil Jessica Pegula gegen Iga Świątek ganz, ganz klar gewonnen hat. Iga Świątek hinterher so ein paar Tränen vergossen hat und man vielleicht gedacht hat, naja, vielleicht gibt es da doch die eine oder andere Gegnerin in den nächsten zwei Wochen, die Iga Świątek vielleicht dann auch gefährlich werden kann. Eine könnte Jessica Pegula sein, weil die hat Iga Świątek wirklich vor große Probleme gestellt an dem Abend.
Müssen wir wahrscheinlich zweimal so eine kleine Kontextklammer aufmachen. Das eine ist halt, dass Świątek nach Sydney reisen musste mit dem polnischen Team. Die USA waren die ganze Zeit in Sydney, also das ist sicherlich ein kleiner Vorteil, aber wahrscheinlich keiner, der einen entscheidenden Unterschied macht. Und das andere ist, dass Iga Świątek jetzt ihr nächstes Turnier, sie hätte eigentlich noch in Adelaide gespielt, abgesagt hat wegen Schulterproblemen. Mhm. Was ja in dem Match total evident war, dass der Aufschlag überhaupt nicht gekommen ist gegen Pegula. Und da ist natürlich die Frage und hoffentlich keine Bestätigung, dass sie wirklich ein richtiges Schulterproblem hat, das sie am Ende am Antreten hindern wird. Nur hat sie ja in den letzten 12 Monaten trotzdem fast jede Gegnerin unter fast jeden Umständen besiegt und vor allem ja gegen Pegula immer wieder gewonnen. Und Pegula hat hier aus den Umständen sehr viel gemacht. Also der Belag war, der war ja ein bisschen wie gemacht für sie. Das war alles ein relativ flach abspringender, schneller Belag. Pegula, die jetzt nicht so viel natürliche Power hat, konnte das für sich nutzen, dank ihrer feinen Technik. Sie hat super retourniert in dem Match gegen Świątek, also das kam noch dazu, zu den möglichen Schulterproblemen, die das Serve beeinträchtigt haben könnten. Und sie war in der Rückhand wirklich stabil, muss man auch sein, gegen Świątek, weil da passieren Świątek nun sehr selten Fehler. Und da war sie wirklich super stabil und sie ist ziemlich schnell auf die Winner gegangen. Etwas, was sie jetzt natürlicherweise nicht unbedingt macht, aber hier dann wirklich vorzüglich wirklich hinbekommen hat. Also war eine sehr gute Leistung von ihr. Bei Świątek muss man eben gucken, waren es jetzt die Umstände, weil eben Anreise, vielleicht ein paar kleine Schulterprobleme, ist es was Größeres? Wenn sie jetzt bei den Australian Open antritt, dann denke ich, ist sie immer noch relativ klare Favoritin, aber es wird mindestens, denke ich, in Pegula und Sabalenka, über die wir später noch sprechen werden, zwei Gegnerinnen geben, die sie dort schlagen können.
Stell dir vor, Carlos Alcaraz und Iga Świątek sagen beide dieses Turnier ab, die Australian Open. Das wäre eine bittere Nachricht für das Turnier. Wir sprechen ja, gleich über Carlos Alcaraz.
Ja, ich war auch schon überrascht, dass Świątek eben hinterher so aufgelöst war und habe mich jetzt im Nachhinein wirklich gefragt, was die einfach die Enttäuschung, quasi das Team nicht unterstützt haben zu können, oder war das vielleicht schon das Schulterproblem? Das wäre jetzt natürlich wirklich ein bisschen tragisch.
Wir werden es sehen. Wir werden in dieser Woche natürlich dann auch die großen Pressekonferenzen haben, den Media Day mit den Spielerinnen und Spielern. Und da werde ich dann bei Iga Świątek dann auch mal genauer reinhorchen. Ja, wie gesagt, die USA waren das stärkste Team in dieser Woche. Und sie haben auch im Finale gegen Italien überhaupt nichts anbrennen lassen. Und da müssen wir sagen, Matteo Berrettini sah auch nicht immer zu 100% gut aus, sah vielleicht auch nicht zu 100% immer fit aus. Aber er hat am Ende dann auch mit dafür gesorgt, dass Italien in dieses Finale gekommen ist. Und wir haben dann auch gesehen, dass Italien mit ihrer Mannschaft dann auch bei den Frauen, vor allen Dingen, was Martina Trevisan gemacht hat, mit den großen Nationen mithalten kann. Martina Trevisan hat am Ende eine ganze Menge Preisgeld mitgenommen und, glaube ich, das war auch mit eine der großen Gewinnerinnen dieser Woche.
Ja, war sehr beeindruckende Leistung. Trevisan, ja, normalerweise eine, die sich primär auf dem Sand wohlfühlt, nicht auf so einem schnellen Hardcourt, wie wir ihn hier gesehen haben. Aber es war schon ziemlich effektiv, was sie da gespielt hat. Und sie hat zwei wirklich gute Matches gehabt, inklusive dem gegen Maria Sakkari, was ja wirklich richtig gut war und was sie ja dann ganz knapp am Ende gewonnen hat. Und wo sie sowohl in der Defensive wirklich sehr viel ausgegraben hat gegen Sakkari, als dann eben auch mit ihrer linken Vorhand immer wieder effektiv angreifen konnte. Und zwar super Stimmung sowieso in der ganzen Sache drin. Und was natürlich bei Italien auch ein bisschen auffällig war, wie da auch die Bank mitgegangen ist. Mhm. Oder ist nicht eine Bank, aber diese ganze Area, die sie da immer für die Teams bauen. Das war schon beeindruckend. Die USA waren da auch vorne mit dabei. Aber ein Italiener, Italienerinnen, das war schon ziemlich spektakulär. Und vorher hat man sich wahrscheinlich gefragt, na gut, die Italiener sind stark. Was bringen die Italienerinnen hier mit in dieses Team rein? Aber muss man sagen, hat Trevisan wirklich sehr gut gemacht und war beeindruckende Woche von ihr. Und von der hatte man ja nach dem Halbfinale bei den French Open nicht mehr ganz so viel gehört. Aber das war jetzt nochmal eine ziemliche Ansage. Und vielleicht ist sie dann am Ende eben auch eher eine Kandidatin für Teamwettbewerbe, die da dann nochmal ganz besonders aufblüht.
Martina Trevisan geht am Ende mit 250.000 Dollar Preisgeld und 145 Punkten nach Hause. Die wird die Woche als erfolgreich dann gewertet haben.
Ja, man darf ja bei ihr eben auch nicht vergessen, ein bisschen tragische Geschichte gehabt. Die ist jetzt auch nicht mehr ganz so jung. Es hat ja viele, viele Jahre gedauert, bis sie wirklich da oben angekommen ist. Und von daher nimmt sie es wahrscheinlich ganz gerne mit im, sag ich mal, Spätsommer ihrer Karriere.
Wir können dann noch darüber sprechen, dass Polen mit Hubert Hurkacz und Iga Świątek ein kleines Traumpaar in dieser Woche hatte, in der letzten Woche, weil die beiden haben sich augenscheinlich sehr, sehr gut verstanden, haben dann auch eine ganze Menge, ja, ganz normal eine Atmosphäre mit reingebracht in diesen Wettbewerb, und die waren so ein bisschen dann auch die Vorreiter dessen, was im Teamwettbewerb möglich ist, wenn du zwei Spitzenspieler hast, sowohl männlich als auch weiblich.
Ja, man muss sagen, es war eine gute Woche von Iga Świątek. Also es soll jetzt nicht untergehen. Das eine Match war ganz klar verloren, aber darüber hinaus wirklich gut. Und Hurkacz hat nicht ganz so viel gewonnen wie sie, zumindest im Einzel, aber hat sich zumindest ebenbürtig gezeigt gegen viele der Topspieler, auf die er hier getroffen ist. Und von daher, ja, haben sie sich selber quasi immer wieder die Möglichkeit gegeben, wie zum Beispiel in diesem City Final, das dann zu entscheiden im Mixed-Doppel. Und ja, wäre das jetzt wie damals der Hauptmann Cup gewesen, also eine Dame, ein Herr und ein Mixed-Doppel, dann hätten sie wahrscheinlich sehr gute Chancen gehabt, hier den Wettbewerb überhaupt zu gewinnen.
Der alte Hauptmann Cup, der wäre in den Händen von Polen gewesen. Da hätte ich jetzt
oder
auch
den
fast
USA.
Gesagt. Oder in den USA. Aber ja, die beiden an sich sind schon sehr, sehr stark gewesen. Das Problem war dann die zweite Position bei den Männern vor allen Dingen. Wir haben bei den Frauen haben wir Magdalinet gehabt, die ja auch wirklich sehr, sehr gut ist. Bei den Herren war es halt Daniel Michalski oder Kaspar Suk. Und das war dann so ein bisschen die Schwachstelle im polnischen Team. Am Ende steht dort ein 0-5 im Halbfinale gegen die USA. Aber ich glaube, die Polen werden dann auch wiederkommen nächstes Jahr. Und dann werden wir mit Polen dann auch wieder, ja, hoffentlich eine ganze Menge Spaß haben. Eine ganze Menge Spaß, die hatten die deutschen Fans mit dem deutschen Team nicht so richtig, weil das deutsche Team unterlag erstmal der Tschechischen Republik 2-3. Da stand es nach den ersten drei Matches schon 0-3. Und im zweiten Match gab es gegen die USA, gab es ein 0-5. Jetzt mal abseits davon, dass die deutsche Mannschaft direkt an Silvester und Neujahr dann auch gespielt hat und wirklich man mit Paul Häuser und Patrick Kühnen von Sky in das neue Jahr reinfeiern konnte, war das kein wirklich guter Auftritt. Und man hat so ein bisschen gesehen, wir können ja sagen, das deutsche Spitzentennis hat im letzten halben Jahr ja nicht so richtig stattgefunden, weil alle verletzt waren. Oskar Otte war verletzt, Alexander Zverev war verletzt, Laura Siegemund war verletzt, Jule Niemeyer hatte immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und das hat sich dann hier auch gezeigt. Jule Niemeyer hatte gegen die Tschechische Republik, gegen Marie Buskova nicht wirklich eine Chance. Sie hatte auch gegen Madison Keys keine Chance gehabt. Alexander Zverev hat seine beiden Matches sehr klar verloren, was ihm selber, glaube ich, auch Sorge bereitet hat, wo er dann gesagt hat, ja, Australian Open Sieg ist komplett unrealistisch und ich hoffe, dass ich bis zum Sand wieder fit bin. Und auch Laura Siegemund, die wird nicht so ganz zufrieden gewesen sein. Das war ein sehr ernüchternder Auftritt der deutschen Spitzenspielerinnen und Spitzenspieler.
Ja, hier Einzelbilanz dann 1-7. Also ja. Es wurde nur ein Match gewonnen und das war von Oskar Otte. Ein Match, was er so hätte gewinnen sollen müssen unter den Umständen. Ja, also wenn wir kurz auf Zverev gucken, da hat man gesehen, das könnte noch ein bisschen längerer Weg zurück werden. Er wirkte jetzt auch nicht so matchfit, nicht so matchhart. Er ist dann auch immer wieder hinter die Grundlinie gefallen und hier aber, glaube ich, einfach auch, weil er eben nicht so spritzig war, weil er sich da so ein bisschen beschützen wollte. Auf der Vorhand waren zu viele Fehler drin, Doppelfehler, Probleme gehabt oder generell mit dem zweiten Aufschlag, also alles, was wir von ihm kennen. Und so eine Niederlage gegen Taylor Fritz kann man natürlich einordnen. Der steht im Saft, der hat ja fast quasi durchgemacht ohne große Pause. Das ist einer der Kandidaten auf den Sieg bei den Australian Open. Jiří Lehečka ist natürlich schon eine andere Nummer. Also der ist jetzt eher so um die 50 oder 50 bis 70 wahrscheinlich in seinem aktuellen Leistungsniveau. Da würde ich Zverev denken, dass der im Moment besser ist. Aber jetzt muss man mal gucken, wie es bei den Australian Open läuft. Kann natürlich schnell rausgehen für ihn, wenn er jetzt einen unangenehmen Gegner dort schon in der ersten Runde hat.
Ja, also ich habe im Moment das Gefühl, dass wir bei Alexander Zverev ein sehr, sehr kurzes Turnier erleben werden, weil was er ja dann auch immer, was ihn immer auszeichnete, war seine absolute Fitness, seine absolute Top-Fitness. Und wenn er selbst sagt, ja, ich bin im Moment noch nicht auf dem Fitnessstand, um ein Grand-Slam-Turnier 2 Wochen erfolgreich zu bestreiten, dann würde ich mir als Alexander Zverev, wäre ich ein Alexander Zverev-Fan, würde ich mir Sorgen machen. Und dann würde ich mir auch an der Stelle von Alexander Zverev Sorgen machen, weil das war ja nie in irgendeiner Weise ein Problem, seine Fitness.
Ja, und wenn wir dann jetzt nochmal auch auf Jule Niemeyer gucken, was wir wahrscheinlich machen sollten, da hat sie natürlich zwei sehr unangenehme Gegnerinnen gehabt. Also Buskova ist einfach diejenige vielleicht mit im Spitzentennis bei den Damen, die die meisten Bälle zurückbekommt, die eben auch eine Spielerin wie Jule Niemeyer in unangenehme Positionen bringen wird, generell. Also ich kann mir vorstellen, wenn die beiden auch im Touralltag aufeinandertreffen, eher das, die Art von Matchup, die Niemeyer nicht sehen will. Und gegen Kies, naja, Kies ist natürlich schon fast noch eine bisschen bessere Jule Niemeyer, auch von den Anlagen her. Und ist wahrscheinlich eine Art von Karriere, die Niemeyer auch sehr gerne haben würde, die Madison Kies über die Jahre hingelegt hat. Und dass sie das verliert, ist dann, glaube ich, auch nicht die ganz große Überraschung. Und Laura Siegemund ist eben lange jetzt raus gewesen, scheint sich auch eher aufs Doppel konzentrieren zu wollen. Und Oscar Otte, naja, hat sich eigentlich relativ teuer gegen Francis Tiafoe verkauft und dann gegen Dalibor, na, wie sprechen wir aus?
Surchina. Surchina.
Hat er gut gespielt und am Ende die Mixed, ja gut, da ging es dann um nichts mehr.
Laura Siegemund hat wenigstens ein Erfolgserlebnis jetzt gehabt. Dieser Woche hat sie gegen Teresa Martinschowa in Hobart gewonnen, die erste Runde. Also auch hier kann sie sich vor den Australian Open dann noch ein Erfolgserlebnis ankreiden. Das war der United Cup, der ja durchaus für Aufsehen gesorgt hat und der durchaus Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, Regeländerungen werden unwiederbringlich kommen müssen und sie werden kommen. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube auch, dass dieser Wettbewerb jetzt erstmal nicht weggeht. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen, die in der letzten Woche nämlich auch gespielt haben, unter anderem in Adelaide. Und in Adelaide gab es die große Novak Djokovic Show. Und das war insgesamt ein ziemlich gutes Turnier von ihm. Und er hat der Konkurrenz gezeigt, dass mit ihm zu rechnen sein wird, um das mal möglichst sanft anzukündigen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk unserer ersten Sendung 2023.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Novak Djokovic hat das Turnier in Adelaide gewonnen. Er hatte zwischendurch so seine Problemchen. Gegen Quentin Ali hatte er in zwei Tiebreaks gewonnen. Er musste im Finale gegen Sebastian Korda sogar einen Matchball abwehren, hat das dann noch gewonnen. Aber seine Siege gegen unter anderem Daniil Medvedev oder Denis Shapovalov, die waren sehr, sehr beeindruckend. Das Turnier an sich in Adelaide war sehr gut besetzt und war insgesamt mit vielen sehr guten Matches gesegnet. Und dann müssen wir allerdings sagen, dass hier Novak Djokovic dem Ganzen aber sowas von seinen Stempel aufgedrückt hat. Er hat im Halbfinale gegen Daniil Medvedev angezeigt, dass er irgendwas mit dem Oberschenkel haben sollte. Daniil Medvedev war davon aber nicht so ganz überzeugt, hat ihm am Netz wohl gesagt, du verarscht hier niemanden. Und trotzdem sagen wir, Novak Djokovic reist als der absolute Top-Favorit zu den Australian Open nächste Woche an. Das wäre vor diesem Turnier schon keine Überraschung gewesen. Nach dem Turnier noch weniger.
Ja, und nach der Absage von Alcaraz. Und ja, der Form von Nadal, die wir gesehen haben. Also den können wir nochmal ganz kurz erwähnen, weil wir ihn jetzt im United Cup Segment etwas übersehen haben. Der scheint auch noch nicht in Grand Slam Gewinnerform im Moment zu sein, hat ein paar Probleme mit dem Aufschlag, ist vielleicht auch nicht mehr so ultra fit, wie er mal vor ein paar Jahren war. Wenn wir das jetzt eben in den Kontext hier dann reinstellen von Novak Djokovic, der in den letzten Monaten, kann man glaube ich sagen, in Teilen seines Spiels nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Also der hat hier über das Serve das Turnier ziemlich dominiert. Auch Matches gegen Korda, die jetzt auf dem Papier eng aussehen, hat am Ende klar mehr Punkte gewonnen. Selbe gegen Medvedev, also erster Aufschlag hier kaum antastbar für seine Gegner. Und die Vorhand zum Moment beeindruckend. Also er war immer der Rückhandspieler, vielleicht der Rückhandspieler der Geschichte. Und im Moment auf der Vorhand kann er so schnell Punkte entscheiden. Also der ist auf jeden Fall Favorit Nummer 1. vielleicht gibt es gar keinen Favorit Nummer zwei und dahinter ist dann einfach eine Gruppe, von der auch oder bei der es auch drauf ankommen wird, wo werden die eigentlich hingelost werden, weil keiner wird jetzt in der Hälfte von Djokovic sein. Durch die Absage von Alcaraz ist jetzt immerhin so, dass er in den Top 4 gesetzt sein wird. Also er wird jetzt nicht schon im Viertelfinale auf einen der Top 4 Gesetzten treffen. Aber ja, alle werden sich wünschen, glaube ich, in der anderen Hälfte zu sein.
Das glaube ich auch, dass sich keiner wünscht, zu Novak Djokovic dort gelost zu werden. Ja, dieses Halbfinal-Drama gegen Daniil Medvedev, was machst du daraus? Ich glaube, dass er ein bisschen was hatte, dass er vielleicht diese Verletzungspause nicht unbedingt brauchte, dass dann vielleicht auch ein ganz kleines bisschen aufgebauscht worden ist von ihm. Aber ich glaube, da war schon was und das hat ihm, glaube ich, dann auch so für ein paar Minuten Sorge bereitet. Am Ende hat er allerdings sehr, sehr klar gegen Medvedev gewonnen.
Ja, ich meine, Novak Djokovic ist 35. Also der ist halt kein 23 mehr. Der wird Problemchen haben. Was er jetzt aus dem Problemchen macht, ist immer so ein Ding bei Djokovic. Ich glaube, er ist einfach jemand, der nah an seinem Körpergefühl dran ist, der das dann vielleicht auch intensiver wahrnimmt, als es andere Menschen tun, der das dann wahrscheinlich auch ganz gerne mal nach außen kommuniziert, weil es ihm dann Sorgen bereitet und dass Medvedev dann ein kleines Spielchen draus macht. Ja gut, das kennen wir und da musste Medvedev sich ja auch ein bisschen was überlegen. Ich meine, Medvedev hat hier gut mitgespielt, hat dann aber die beiden entscheidenden Breaks jeweils mit einem Doppelfehler abgegeben. Er zeigt ja auch den Druck, unter dem er hier immer gegen Djokovic stand und dass er dann so ein bisschen ein kleines Spielchen draus macht, ist, glaube ich, kein Drama in die eine oder andere Seite.
Aber Medvedev hat mir gut gefallen. Gegen Lorenzo Sonego profitiert er von dessen Aufgabe bei 7-6-2-1. Aber dann gegen Miomir Kecmanovic und gegen Karen Khachanov hat Medvedev meiner Meinung nach sehr gute Leistung gezeigt. Und ich glaube, mit ihm wird zu rechnen sein in einer Woche. Also ich habe schon mal mit mehr Sorge auf seine Form und sein Spiel geschaut.
Ja, ich glaube, er wäre jetzt gegen niemand, außer gegen Djokovic Außenseiter. Gibt Matchups, die ihm vielleicht nicht so liegen, wie Kyrgios zum Beispiel, wenn der in guter Form antreten sollte. Tsitsipas ist auch besser mittlerweile geworden gegen Medvedev. Er will vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, kann ich mir vorstellen, relativ früh zum Beispiel auf einen Holger Rune oder so treffen. Aber insgesamt, ja, ich hatte gerade gesagt, es kommt eine große Gruppe nach Djokovic. Vielleicht kommt er ganz leicht vor der Gruppe, vor allem wenn er in die andere Hälfte gelost werden sollte.
Daniil Medvedev im Halbfinale ausgeschieden gegen Novak Djokovic. Wir müssen allerdings über Sebastian Korda sprechen. Das war die große Überraschung in dieser letzten Woche. Und er hat großartige Leistungen gezeigt. Er hat vielleicht ein bisschen davon profitiert, dass Holger Rune früh ausgeschieden ist und dass auch Felix Auger-Aliassime früh ausgeschieden ist. Deswegen spielte er im Halbfinale gegen Yoshihito Nishioka, der dann auch aufgeben musste. Aber vorher hatte Korda schon gegen Jannik Sinner mit 7-5-6-1 gewonnen und in der zweiten Runde gegen Roberto Bautista gut in zwei Sätzen und gegen Andy Murray in zwei Sätzen. Sebastian Korda hat hier eine ziemliche Traumwoche hingelegt und er war einen Punkt davon entfernt, diese zu krönen mit einem Turniersieg gegen Novak Djokovic. Also ganz haarscharf an der perfekten Woche vorbei.
Ja, ich glaube, wir haben ihn beide doch in der letzten Sendung hier in unsere Top Ten fürs Jahr 2023 getippt. Da ist natürlich noch sehr, sehr viel Zeit oder muss noch sehr viel passieren, bis das Wirklichkeit wird. Wir wissen allerdings natürlich alle schon lange, welch Talent er hat. Wir wissen allerdings auch, dass er häufiger verletzt ist. Und das war ja zum Beispiel im letzten Jahr immer wieder der Fall, wenn die Form angezogen hat, dann war halt mal wieder für eine Zeit lang weg. Und das hat ihm bisher gefehlt, um oben wirklich an die Spitze aufzuschließen. Weil wenn wir uns sein Spiel an sich angucken, dann hat er natürlich, naja, mindestens die Anlagen von einem Spitzenspieler. Also das Serve gehört mittlerweile wahrscheinlich zu den Besseren auf der Tour. Vielleicht noch nicht zu den Besten, aber zu den Besseren auf der Tour. Hat hier teilweise dominieren können über das Serve. Return ist er so einer der besseren Spieler, die es gibt. Allein durch seine langen Arme kriegt er so viele Bälle zurück. Rückhand ist, keine Ahnung, Top 10 locker in der Welt. Vorhand ist halt klassischerweise im modernen Tennis so ein bisschen der Wackelschlag. Aber es sind die Anlagen da für einen Top 10 Spieler. Jetzt ist eben die Frage, kann er gesund bleiben und kann er sein Serve weiter so dominant halten? Dann, glaube ich, muss man sich um ihn wenig Sorgen machen. Und war eine beeindruckende Partie gegen Djokovic. Vor allem, wenn man guckt, im ersten Satz hat er schon das Break vorne, schlägt zum Satz auf, gibt es wieder ab, holt sich trotzdem diesen super engen Satz. Im zweiten bleibt er die ganze Zeit dran, hat dann ja sogar die Chance und selbst im dritten lässt er sich dann nicht komplett abfiedeln. Und er hat am Ende irgendwie wirklich 15 Punkte weniger, glaube ich, gewonnen als Djokovic. Also der hat das schon zu Recht nach Hause gebracht. Aber es war eine enorme Leistung von Korda und sollte ihm Hoffnung geben für die Australian Open.
In den USA sagt man, es ist etwas leicht fürs Auge, easy for the eye. Das ist das Spiel von Sebastian Korda auch.
Ja, Also wirklich halt, er hat natürlich eine etwas ungewöhnliche Figur, so ein bisschen fast wie Medvedev, dieses super, super Schlachsige. Aber er ist total stabil, auch in seinen Schlägen, in seiner Technik. Und das sieht man halt zu jedem Moment, vor allem natürlich auf dieser Rückhand, die wirklich beeindruckend ist.
Sebastian Korda ist in dieses Finale gekommen. Da müssen wir aber noch über den weiteren Überraschungsspieler dieser Woche sprechen. Und das ist einer, der in diesem Donnerstag auch in keiner Auslosung, den niemand in seiner Auslosung haben möchte. Yoshihito Nishioka, bei dem wissen wir, dass er mit seinem Linkshänderspiel und bei seinem flachen Spiel schnelle Plätze liebt und mag. Und wir haben letzte Woche so ein paar Rennpisten gesehen in Australien. Also Adelaide war sehr schnell, Sydney, Perth waren sehr schnell. Ich glaube, das sind Bedingungen, die Yoshihito Nishioka entgegenkommen. Aber in der ersten Runde hat er Holger Rune besiegt, dann Mackenzie McDonald und dann noch gegen Alexei Popperin, der vorher Felix Auger-Aliassime aus dem Turnier genommen hat. Yoshihito Nishioka hat hier eine richtig gute Woche hingelegt und ich bin sehr gespannt, wenn die Plätze in Australien schnell sind und das sind sie meistens auf den Außenplätzen, dann könnte er auch für die ein oder andere Überraschung sorgen.
Ja, gute Woche, schräger Abgang, so würde ich das mal bezeichnen, ja. Weil das Halbfinale hat er ja dann aufgegeben, nachdem der Tiebreak überhaupt nicht für ihn gelaufen ist. Da war auch eine Entscheidung drin, die ihm gar nicht gepasst hat. Da hat er ja minutenlang mit dem Schiedsrichter wirklich rumgestritten und hat dann ja quasi seine Schläger nach dem ersten Spiel im zweiten Satz einfach eingepackt und sah aus, als wenn er gehen würde. Und hat dann nochmal eine Behandlungspause genommen für die Hüfte, meine ich. Hat dann nochmal einen Punkt gespielt, hat dann aufgegeben. Also war wirklich ein bisschen schräge Geschichte da. Müssen wir mal gucken, ob da noch was passiert, ob er sich wirklich verletzt hat oder ob er in dem Moment auch einfach zu sauer war, um wirklich weiterzumachen. Aber du hast schon gesagt, der ist gefährlich. Der ist gefährlich, gerade eben in diesen ersten Runden. Also Holger Rune, weiß ich nicht, ob der gegen so viele Leute hier rausgegangen wäre. Aber der musste sich den Zahn denn wirklich ziehen lassen in diesem ersten Match von Nishioka. Und dann natürlich beeindruckend der Sieg gegen Popperin, der hier wirklich super serviert hat die ganze Woche. Und dann im dritten Satz klar, der zweitbeste Spieler war nur gegen Nishioka. Und mal gucken, wen er beglücken darf, sagen wir mal so, in der Auslosung bei den Australian Open.
Das ist eine der ganz spannenden Fragen für mich dann auch. Ich gucke Yoshihito Nishioka sehr, sehr gerne beim Tennisspielen zu. Auch er einer, den man sehr gut verfolgen kann. Und das war wirklich eine richtig gute Woche für ihn. Holger Rune und Felix Auger-Aliassime, das können wir auch nochmal gerade sagen, zwei der Spieler des letzten Herbstes, komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin ja wieder sehr gespannt, was Felix Auger-Aliassime in Australien machen wird bei den Australian Open. Und bei Holger Rune, das wird sein Selbstbewusstsein nicht ankratzen und trotzdem ein ganz kleiner Kratzer im Lack ist schon drin.
Ist er? Ich glaube allerdings wirklich, hätte er das Match gewonnen, wäre er hier wahrscheinlich mindestens ins Halbfinale, vielleicht sogar ins Finale gegangen. Und er hat super gespielt im ersten Satz und ist dann irgendwie ziemlich weggebrochen zum Ende hin. War auch nicht so ganz zu erklären, aber wahrscheinlich ist es sehr entnervend, auf jemanden wie Nishioka zu treffen. Also um den mache ich mir wenig Sorgen. Auger-Aliassime, tja, da ist das Problem ja einfach, wir haben gesehen, wie überragend der in der Halle war und da war er wahrscheinlich mindestens der zweitbeste Spieler der ganzen Hallensaison. Sein Problem ist ja einfach, wenn er nach draußen kommt, dass er, naja, mit diesen wechselnden Bedingungen draußen anscheinend nicht so gut klarkommt wie mit dem Spiel in der Halle, weil in der Halle kann er natürlich viel mehr kontrollieren, da ist kein Wind, da stört auch sonst nichts, da kann er sein ganzes Präzisionsspiel aufziehen, da kann er wirklich so perfekt versuchen zu spielen, wie er es gerne macht und draußen ist das eben nicht immer der Fall. Und ja, eine Niederlage hier muss noch nichts groß bedeuten, er kann ja bei den Australian Open dann so ein Match auch umdrehen, wenn es sein muss. Aber er geht wahrscheinlich nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen mehr zu den Australian Open.
Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wen die beiden dann bekommen werden und wenn jemand von den beiden auf einen in Form spielenden Top 40 oder Top 50 Spieler treffen wird in der ersten Runde, dann könnten wir wirklich sowas bekommen wie vielleicht, naja, die erste große Überraschung. Und da wäre ich dann mal sehr gespannt, was wir dort erleben werden. Das war das Turnier in Adelaide, was in dieser Woche dann nochmal eine Wiederholung erfährt. Also in Adelaide gibt es zwei Turniere. Auch in dieser Woche gibt es noch eins. Das andere Turnier war letzte Woche die Tata Open in Maharashtra, in Pune. Ich bin dran vorbeigeflogen, als ich hierher geflogen bin, an Pune. Ich habe es quasi rechts aus dem Fenster gesehen. Das Turnier hat gewonnen Tellen Griekspoor und das war das Duell der beiden wahrscheinlich besten Challenger-Spieler 2021. Tellen Griekspoor hatte, glaube ich, 8 Titel, Benjamin Bossy hatte 7 Titel und die haben sich im Finale wieder getroffen, nachdem Zeljan Griekspoor eine wirklich herausragende Woche hatte, wo er gegen Aslan Karatsev im Halbfinale gewonnen hat. Natürlich davon profitierte, dass Marin Cilic nicht zu seinem Viertelfinale antreten konnte. Aber trotzdem, das wird ihm völlig egal. Sein erster Turniersieg auf der ATP-Tour für Zeljan Griekspoor und ganz, ganz knapp an einem rein niederländischen Finale sind sie auch vorbeigeschrammt. Botik van der Sandsrolp hatte im Halbfinale gegen Bonsi verloren. Zeljan Griekspoor und Benjamin Bonsi, eine sehr gute Geschichte von den beiden dieser Woche.
Ja, du, wahrscheinlich so ein Turnier für die Challenger-Corner, ne? Also wenn man drauf
das gucken. Auf jeden Fall.
Finale schon erwähnt, Aslan Karatsev, einer der Challenger-Spieler 2020. Van der Sandsrolp ist ja auch erst dahergekommen, da hat man noch im Viertelfinale Pedro Martinez und Maximilian Matra, jetzt auch eher Spieler, die wir schon häufig auf der Challenger-Tour gesehen haben. Also das hat sich irgendwie so rausgeschält als die Challenger-Open der letzten Jahre. Und bei den beiden Finalisten hat man gesehen, warum die den Sprung eben geschafft haben auf die ATP-Tour. Beide haben sich ein bisschen schwer getan im letzten Jahr, sind quasi so ein bisschen, ja, haben sich wirklich katapultiert auf die Tour und dann so ein bisschen, naja, noch nicht ganz ihren Weg gefunden. Und bei Griekspoor war, ja, beeindruckend, wie er hier dann die entscheidenden beiden Matches auch mit der Vorhand für sich entscheiden konnte. Die ist gut, die ist richtig gut und dazu hat er ziemlich gut aufgeschlagen in den beiden entscheidenden Matches. Und Bonsi gefällt mir so als Spieler. Der hat nichts Überragendes irgendwie in seinem Spiel drin, aber der ist athletisch, der kriegt sehr viel zurück, der kann die Bälle tief halten. Also das ist einfach ein ziemlich kompletter Spieler, ohne dass er jetzt halt den einen herausragenden Schlag hat. Das hat er auch so ein bisschen verhindert, dass er, naja, nicht das bisher hat erfüllen können, was viele erwartet hatten. Der war ja ein sehr guter Junior und da haben viele gedacht, ach, der nächste große Franzose. Aber es fehlt das Besondere, aber das Grundniveau ist hoch und das sollte ihn eigentlich auch da oben halten. Und Griekspoor gehört mit dem, was er kann, eigentlich auch in die Top 60. Also ich glaube, beiden natürlich eine super Grundlage jetzt hier geleistet mit den Punkten, die sie sich geholt haben, das sollte sie relativ weit oben halten. Aber ja, beide würde ich sagen, gehören auf dieses 250er-Niveau.
Florian Heer hat keinen Ballwechsel von diesem Turnier verpasst, das steht fest, ja. Jean-Marc Bonsi hatte vorher Botik van der Sandsrolp in einem wirklich sehr, sehr bemerkenswert guten Match besiegt mit 7-6, 6-7, 6-1. Botik van der Sandsrolp, der als Nummer 2 der Setzliste nach Marin Cilic Ausfall so ein bisschen ja die Leuchtturmposition inne hatte in diesem Turnier, konnte er nicht ganz erfüllen, weil Bonsi dann der Stärkere war. Bonsi hatte auch Filip Krajinovic schon aus dem Turnier genommen und Emil Roussevori. Also er hat 3 Gesetzte hier in diesem Turnier rausgenommen aus diesem Turnier. Marin Cilic hatte seine erste Runde gegen Roberto Caballes Baena gewonnen. Dann konnte er nicht mehr antreten. Cilic natürlich auch einer der Spieler, auf die niemand gerne früh treffen möchte in der nächsten Woche. Aber es ist wohl eine alte Verletzung wieder aufgetreten und da müssen wir mal beobachten. Hoffentlich ist er keiner, die noch ganz kurzfristig absagen müssen.
Kann natürlich immer sein. Ich meine, er ist eben auch nicht mehr der Allerjüngste. Also wir reden ja wirklich hier von einigen, die sich zwischen Mitte 30 und 40 langsam befinden im Tennis. Und ja, da gehört es dann einfach dazu. Und da ist es dann, glaube ich, jetzt auch kein Schicksal mehr, sondern einfach der Lauf der Zeit.
Ja. Marin Cilic dann also auch früh ausgeschieden bzw. konnte nicht mehr antreten. Lass uns über Maximilian Matra sprechen, weil, wie gesagt, die positiven Schlagzeilen aus dem deutschen Tennis sind rar gesät. Und Maximilian Matra war hier eine dieser positiven Schlagzeilen. Der war durch die Quali durchgekommen, hatte dann in der ersten Runde den Mitqualifikanten Elias Ümer besiegt in 3 Sätzen und dann auch noch gegen Laszlo Djere in 2 Sätzen gewonnen. Botik van der Sandsrolp erwies sich dann als zu stark, mit 4-6, 2-6 hat er verloren, aber der wird diese Woche sehr genossen haben. Das Blöde einfach nur ist, dass er jetzt in der Quali in Melbourne gleich in der ersten Runde gegen Jannik Hanfmann antreten muss.
Ja, wir haben noch einige Quali-Geschichten. Gleich bei den Damen haben wir auch eine erstaunliche noch, die in die Quali musste. Und ich glaube, bei dem Turnier hat man so ein bisschen gesehen, was bei Matra ja die Sache ist. Also ich meine, der kann ja ein hohes Grundtempo gehen. Das war auch selbst gegen Van der Sandsrolp beeindruckend, wie der ihn unter Druck setzen konnte und welche Winkel er gehen kann und welche Power er hat. Ich weiß aber nicht, ob er, naja, so ein komplettes und auch so ein variantenreiches Spiel hat, wie zum Beispiel Van der Sandsrolp, als der es geschafft hat, zu etablieren, wie man eben auch verschiedene Slices und Winkel und Netzangriffe und Stopbälle nutzen kann. Da war Matra dann irgendwann so ein bisschen auf verlorenem Posten und das, glaube ich, ist im Moment so ein bisschen das Ding bei ihm. Er hat halt ein Grundspiel, ein Grundtempo, was gegen viele wahrscheinlich gerade auf Challenger-Ebene reichen sollte. Ist ein bisschen risikoreich, weil ne, mit so einem Spiel kann es einem halt auch passieren, dass man mal Matches verliert oder auf einen bisschen einen Lauf, einen Negativlauf geht. Aber es sollte normalerweise eigentlich reichen, um irgendwo zwischen 80 und 100 zu stehen. Und Van der Sandschulp ist halt schon einfach ein besserer Spieler als Matera, zumindest im Moment.
Ja, insgesamt ist das der Plan A, der funktioniert ja bei Maximilian Matera. Wenn er das hohe Tempo mitgehen kann und wenn sein Gegner dann auch so ein kleines bisschen mitspielt, wenn er das Tempo mitnimmt, Ilias Humea zum Beispiel in der ersten Runde. Aber dann, du hast es gesagt, dieser Plan B, der funktioniert halt häufig nicht. Und die Variationen fehlen vielleicht im Materas-Spiel. Das ist mir dann auch aufgefallen. Und das könnte dann wirklich ein größeres Problem sein. Aber er wird mit dieser Woche extrem zufrieden gewesen sein. Und wie gesagt, mal gucken, ob er in dieser Woche dann noch wird anknüpfen können. Wir sprechen gleich über Linda Noskova, die in dieser Quali wird antreten müssen bei den Frauen und die das als Top-60-Spielerin dann auch noch machen muss. Aber für ihn war es auf jeden Fall ein gutes Turnier. Tel Griekspor hat das Turnier gewonnen gegen Benjamin Bonsi in 3 Sätzen. Auch das war ein sehr, sehr unterhaltsames Finale. Wenn wir gleich wieder uns wieder hören, dann werden wir über besagte Linda Noskova sprechen, die nämlich in der letzten Woche für ganz, ganz viel Furore gesorgt hat, als sie nämlich das Turnier beinahe gewonnen hätte und im Finale nur ganz knapp an Arina Sabalenka scheiterte. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Unter anderem natürlich dann auch bei meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Arina Sabalenka hat letzte Woche einen Pflock in ihre Favoritenanwartschaft reingezogen und wollte mal so richtig ein Statement setzen. Das hat sie getan mit dem Turniersieg in Adelaide bei einem wirklich toll besetzten Turnier und was wirklich viele Matches hervorgebracht hat, die unglaublich viel Spaß gemacht haben, hat sie dieses Turnier gewonnen. Im Halbfinale hat sie gegen Irina Kamelia Bigou gewonnen, die sehr überraschend dort in dieses Halbfinale reingekommen ist. Hat auch Marketa Vondrousova besiegt und Ludmila Samsonova und Zhang Zhuai. Ludmila Samsonova hat sie besiegt und hat keine wirklich schwachen Gegnerinnen hier aus dem Weg räumen müssen. Und im Finale, wie gesagt, Linda Noskova mit 6:3, 7:6 besiegt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Jessica Pegula eine der 2 Spielerinnen sein könnte, die Iga Świątek gefährlich werden können. Auf jeden Fall müssen wir Arina Sabalenka jetzt dazu zählen, die auch ihre Aufschlagschwäche ja als eine Geschichte von 2022 so ein bisschen hinter sich gelassen hat, hat man das Gefühl.
Also man wünscht es ihr zumindest nicht, dass es wiederkommt, aber es sieht ja technisch schon mal besser aus. Also ich denke, das sollte zumindest in normalen Matches, wenn der Druck nicht zu groß ist, jetzt kein riesiges Problem werden. Und es war auch dahingehend eine beeindruckende Woche, dass sie ja gar keinen Satz abgegeben hat. Gegen Samsonova war doch schon die Gefahr. Da lag sie im ersten Satz gleich mit 1:5 hinten, hat den noch im Tiebreak gewonnen und hat generell, ja, hier teils überragendes Tennis gespielt, teils natürlich so ein bisschen ihre 10, 15 Minuten wieder gehabt, wo es nicht so richtig lief. Also Vondrousova hat sie nochmal ziemlich unter Druck gesetzt. Auch Noskova hat teilweise ihr das Leben schon schwer gemacht. Aber eigentlich immer, wenn es ja an der Zeit war, konnte sie halt nochmal ein bisschen besser spielen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen gucken, was sie ausgezeichnet hat, neben gutem Aufschlag, nicht überragendem, aber gutem Aufschlag, sie hat sehr gut returniert in der vergangenen Woche, die Rückhand sah richtig gut aus, die Vorhand war auch ziemlich stabil, nicht so wild, wie wir es schon häufig gesehen haben, also das war ziemlich komplett von ihr und sie hatte ja einen gutes Ende der Saison 2022 und sollte jetzt wirklich als eine der Mitfavoritinnen auf den Australian Open Titel gelten.
Das tut sie für mich auch und ich glaube auch, das ist kein großes Geheimnis, dass sie das tut und das war wirklich eine bemerkenswert gute Woche von Aryna Sabalenka. Ihr wurden allerdings diese Schlagzeilen komplett gestohlen und da müssen wir dann auch nochmal ran an dieses Thema, an Linda Noskova, die wirklich ein unglaubliches Turnier hier gespielt hat. Die war als Qualifikantin reingekommen, musste dort schon einen Matchball abwehren in ihrer ersten Quali-Runde. Dann gewinnt sie gegen Daria Kasatkina in drei Sätzen. Dann gegen Claire Liu, Mitqualifikantin dann auch. Dann gegen Viktoria Azarenka, auch hier musste sie einen Matchball abwehren. Und dann ihr großer Sieg gegen Ons Jabeur mit 6:3, 1:6, 6:3. Am Ende reichte es nicht ganz, weil sie gegen Aryna Sabalenka verloren hat. Linda Noskova, die vor diesem Turnier auf Rang 104 der Weltrangliste war und deswegen in die Quali musste und weil sie vor 6 Wochen, als die Entrylists veröffentlicht worden waren, einfach noch nicht unter den Top 100 war und deswegen muss sie in der Quali antreten, ist jetzt unter den Top 60 der Weltrangliste und wird eine der am höchsten platzierten Spielerinnen sein, die jemals in eine Qualifikation mussten bei einem Grand Slam Turnier.
Ja, ist natürlich ein bisschen bitter. Auf der anderen Seite ist sie halt super jung. Also da, sagen wir so, sie war sich so bewusst, dass sie einen Weg nach oben machen musste und da gehört das jetzt dazu und wenn sie so weiterspielt, wird sie nicht mehr ganz so viele Qualis bei Grand Slam Turnieren oder in Grand Slam Turnieren antreten müssen, denn das ist ja schon ein ziemlich beeindruckend komplettes Spiel, was sie hat, also der Aufschlag, den die paar Mal, die ich sie gesehen habe, hatte ich jetzt nicht so stark in Erinnerung wie in dieser Woche. Der war schon beeindruckend. Der hat ihr dann eben auch in engen Situationen viele Punkte gebracht. Zum Beispiel den Matchball gegen Azarenka hat sie so abgewehrt. Oder auch im Halbfinale, wenn der Druck von Jabeur dann teilweise groß wurde, hat sie den Aufschlag rausholen können. Sie hat eine richtig gute Rückhand. Also die Rückhand, die Linie entlang, ist jetzt schon wirklich absolute Weltklasse. Vorhand bisschen wackelig, aber wird besser. Ihre Beinarbeit sieht manchmal ein bisschen schräg aus, hat natürlich so ein bisschen Pliskova-Vibes, die sie da zeigt, aber ist ziemlich effektiv und sie hat halt so ein ruhiges Gemüt irgendwie auf dem Platz. Das sieht alles so überlegt aus und so nervenstark aus und da sehe ich schon noch Bereiche, die sich verbessern könnten, aber das ist ja nur was Positives. Und zwar, ja, war wirklich eine Woche, die natürlich an ein, zwei Punkten hätte anders laufen können. Und im Halbfinale war es auch so, müssen wir auch sagen, dass Jabeur ziemlich angeschlagen schien mit dem Rücken. Aber trotzdem muss man das ja in dem Alter erstmal hinbekommen. Und von daher, sie hat jetzt genug Punkte, um, glaube ich, gut durchs Jahr zu kommen, ohne allzu viele Qualis noch spielen zu müssen. Und wenn sie so weitermacht, dann, ja, wird sie sich da wirklich auch langfristig keine Gedanken drum machen müssen.
Wir haben die ganze Zeit über die Schwestern Frivetova gesprochen. Linda Noskova wurde immer erwähnt und wurde dann auch mal gesagt, das ist auch ein Talent. Aber die scheint jetzt dann auch den Durchbruch geschafft zu haben. Und du hast es gesagt, sie wird nicht mehr viele Qualifikationen spielen müssen. Vielleicht nochmal zu so einem Turnier in Adelaide wie in dieser Woche. Hast du die Quali-Auslosung gesehen? Die war ja absurd. Mit unter anderem Karolina Pliskova dann in der Qualifikation. Das wird sie vielleicht noch spielen müssen. Aber sie hat sich auf jeden Fall jetzt etabliert. Und das ist einfach die Erklärung, warum sie in der Quali ran muss. Vor 6 Wochen wurden die Entry-Lists veröffentlicht und danach steht halt das Hauptfeld fest und jeder, der außerhalb dieser Top 100 ist, kann tun und lassen, was er möchte. Er muss dann auf jeden Fall in die Qualifikation, wenn er nicht gerade eine Wildcard bekommt. Venus Williams hatte abgesagt dann für die Australian Open und dann haben sich dann schon einige dann auch ja berufen gefühlt zu sagen, warum gibt es diese Wildcard dann für Kimberly Burrell und nicht für Linda Noskova? Es ist halt so ein bisschen der Heimvorteil, wurde dann auch ausgenutzt von Australien.
Ja, und ich glaube, als die Absage kam, war Noskova ja auch eher, wo war sie, im Viertelfinale oder so. Also ich glaube, dann ist auch okay, wenn man das dann nicht an sie direkt gibt.
Das Turnier in Adelaide hat Aryna Sabalenka gewonnen, aber lass uns jetzt nochmal einmal gerade über einige andere Spielerinnen sprechen, weil dieses Turnier war ja wirklich top besetzt. Irina Camelia Bigou hat hier ein großartiges Turnier hingelegt, hat gegen Shelby Rogers gewonnen, dann gegen Jelena Ostapenko und da war Ostapenko komplett hilflos beim 3-6-0-6. Dann hat sie auch noch gegen Veronika Kudermetova gewonnen und dann gegen Aryna Sabalenka verloren. Irina Camelia Bigou, immer genau zu dem Moment, wo man den Namen vielleicht vergessen könnte, bringt sie sich wieder ins Gespräch. Und das dann wieder für ein halbes Jahr dann lang gar nicht. Das finde ich immer sehr lustig an der Karriere von Irina Camelia Bigou.
Ja, und dürfte jetzt auch gesetzt sein, ne?
Und ich glaube, ne?
Ja, ich meine schon. Und ist auch, ja, jetzt nicht die allerjüngste mehr. Also ist schon 32. Also von daher, du hast irgendwie so gesagt, so alles halbe Jahr taucht sie mal mit so einem Resultat auf. Und ihr Spiel an sich ist ja auch durchaus interessant. Also sie ist eine sehr kompakte, ziemlich komplette Spielerin, ziemlich athletisch. Aber das kann dann halt auch mal ziemlich schief gehen für eine ziemlich lange Zeit. Und die Matches, wo es dann läuft, sind aber häufig gut. Und ich erinnere mich irgendwie so um die French Open letztes Jahr war das schon mal ziemlich beeindruckend. Und dann hast du echt mal nicht so viel mehr von ihr zu hören. Und jetzt ist sie halt hier wieder da gewesen. Und das sind ja dann auch genug Punkte, um sie weiter in den Top 50 zu halten.
Top 30 ist sie jetzt wieder. Und sie wird gesetzt sein nächste Woche bei den Australian Open. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die extrem gut gelaufen ist für Irina Camelia-Bicou. Aber wie gesagt, die ist eine Spielerin, die man vielleicht 10 Monate nicht hört, aber in den 2 Monaten, wo man sie hört, da wird sie mit Nachdruck dann nochmal von sich aufmerksam machen oder von sich reden machen. Wir müssen uns ein bisschen Sorgen machen um die Frühform von etablierten Spielerinnen, die auch letztes Jahr nicht so richtig den Boden an die Füße bekommen haben. Annette Kontaveit zum Beispiel in der ersten Runde ganz knapp gegen Jin Wenjang ausgeschieden. Wir haben Daria Kasatkina erlebt, die gegen Lina Oskova verloren hat. Wir haben Danielle Collins erlebt, die in der ersten Runde in einem wirklich famosen Match gegen Elena Rybakina verloren hat. Rybakina verlor dann gegen Marta Kostyuk. Da sind einige Spielerinnen dabei, die mit ziemlich vielen Zweifeln zu den Australian Open fahren werden.
Ja, vielleicht auch Garbiñe Muguruza, Bianca Andreescu. Wären auch noch 2 Kandidatinnen. Aber wir müssen natürlich auch sagen, das Turnier war so gut besetzt, dass es halt einige erwischen musste. Wer weiß, was einer Danielle Collins mit einer anderen Auslosung zum Beispiel gelungen wäre oder einer Kontaveit mit einer anderen Auslosung gelungen wäre. Also ist finde ich, schwer, nach so einem gut besetzten Turnier jetzt zu viele Schlüsse zu ziehen. Nur wissen wir ja auch, dass die Australian Open wieder ähnlich laufen werden. Dadurch, dass die WTA so tief in der Breite besetzt ist, kann es halt vielen von diesen Spielerinnen auch passieren, dass sie da ebenfalls in der ersten oder zweiten Runde rausgehen werden. Und dann ist der Saisonstart halt schon misslungen, weil schon ein 500er und ein Grand Slam Turnier am Anfang des Jahres gewartet haben.
Lina Noskova in der ersten Runde möchte auch niemand haben nächste Woche.
Wenn die sich qualifiziert.
Wenn sie sich qualifiziert, genau. Das wird sie auf jeden Fall müssen. Das war das Turnier in Adelaide, was vor allen Dingen damit bestach, dass es eigentlich gutes Wetter war. Und wenn kein gutes Wetter war, war auf jeden Fall ein Hallendach da. Ein Hallendach war auch bei den ASB Classic in Auckland da. Das Problem war, das war eine bessere Turnhalle, das wir da gesehen haben. Mit einem schönen Dach, das müssen wir sagen. Aber Philipp, ein Turnier, was so schlechtes Wetter hat. Du warst ja mal in Auckland vor ein paar Jahren. Damals gab es nicht so schlechtes Wetter. Was für ein verregnetes Turnier. Und das ist ja so schön eigentlich, dieses Turnier in Auckland. Aber eine Woche lang hatte der Wettergott so mal andere Pläne mit diesem Turnier.
Ja, und du hast die Halle angesprochen, in die dann ausgewichen wurde. Also das, ja, hatte was von so einem, von einer Tennishalle, die man hier auch überall finden könnte.
Es fehlte nur das Rolltor und der Mattenwagen, dann wäre es so eine Kreissporthalle gewesen.
Ja, und ich glaube, es waren 4 Courts nebeneinander und 2 wurden dann bespielt und die Bedingungen waren halt schon ungewöhnlich, hat dann ja auch ein paar ungewöhnliche Spielerinnen ins Halbfinale und ins Finale hier gebracht. Also ich denke, das hat schon mit den Umständen zu tun gehabt und kann mir vorstellen, die eine oder andere Spielerin wird sich ein bisschen geärgert haben. Emma Raducanu hat ja auch ziemlich geschimpft, die ist da umgeknickt, nachdem sie eigentlich einen ziemlich guten Turnierstart hatte und dann aufgeben musste gegen Viktoria Kusumova. Aber wer es halt sehr souverän gemacht hat, das muss man sagen, ist Coco Gauff. Und du hast das Turnier angesprochen. Was das Turnier auf jeden Fall kann, ist, ich glaube, sie sind sehr gut mit ihren Spitzenspielern und Spitzenspielerinnen. Also die werden dort schon verwöhnt und die werden sich Coco Gauff was haben kosten lassen und ich glaube, sie werden auch gut zu ihr gewesen sein und Coco Gauff hat es zurückgezahlt. Jetzt nicht unbedingt mit engen und spannenden Matches, aber mit beeindruckenden Leistungen.
Es ist ihr in Anführungsstrichen und die möchte ich wirklich so ein bisschen in die Luft malen, ihr dritter Titel gewesen auf der WTA-Tour. Aber du hast es gesagt, sie war letzte Woche die beste Spielerin. Und das Turnier ist ja, glaube ich, auch etwas für Leute, die als Rentner vielleicht dann nochmal ein bisschen Tennis gucken wollen, weil da kann man sehr schön am Rand sitzen, seinen Shampoos schlürfen und den Spielerinnen und Spielern dabei zugucken, weil in dieser Woche findet das Herrenturnier in Auckland statt. Also auf jeden Fall, das Turnier ist einen Besuch wert. Coco Gauff hat in der ersten Runde, und das wurde sogar noch unter freiem Himmel gespielt, auch mit mehreren Regenpausen, gegen Tatjana Maria gewonnen, 6-4, 6-1. Dann gegen Sofia Kenin. Kenin, die einen guten Eindruck hier hinterlassen hat, fand ich in der letzten Woche. 6-4, 6-4 gegen Lin Zhu, gegen Danka Kovidinc im Halbfinale und gegen Rebecca Masarova im Finale. Du hast es schon eben gesagt, die Umstände waren wahrscheinlich so, dass es dann auch Spielerinnen hervorgespült hat, die vielleicht sonst unter anderen Umständen nicht das Halbfinale erreicht hätten. Danka Kovinic, Isaline Bonaventure, Rebecca Masarova in einem Qualifikantinnen-Halbfinale, naja, und Coco Gauff dann als die große Spitzenspielerin, die dann allerdings wirklich keinen Zweifel hat aufkommen lassen, dass sie die beste Spielerin in diesem Turnier ist. Die Vorhand nach wie vor ist wackelig und das wird vielleicht dann auch nächste und übernächste Woche das Problem für sie werden, aber das war auf jeden Fall ein Titel, wo man sagen kann, da hat sie sich erstmal wieder für alle ins Gedächtnis zurückgeholt, dass sie auch Titel gewinnen kann.
Naja, und vor allem, man braucht ein gewisses Niveau, um diese Vorhand anzugreifen. Und das hat jetzt hier niemand gehabt, weil es ja jetzt nicht so, dass sie dann komplett in sich zusammenfällt, wenn es in die Vorhand geht. Sie weiß sich schon draus zu befreien. Nur wenn dann Spielerinnen mit einer gewissen Power oder einem gewissen Spin da reingehen, dann wird es unangenehm. Und die hat sie jetzt nicht in der Form gegeben. Aber ich glaube, für eine Gauff hat sich das trotzdem absolut ausgezahlt, hier hinzugehen und einfach mal eben diesen dritten Titel zu gewinnen. Und es hat eben auch schon einige Zeit gedauert, seitdem sie den zweiten geholt hat. Eineinhalb Jahre dürften das jetzt ziemlich genau oder ein bisschen mehr sogar gewesen sein. Und ich glaube, das hat ihr schon ein bisschen zugesetzt. Und das dann hier so souverän zu machen, ich meine, im Schnitt gibt sie irgendwie 5 Spiele ab, das war beeindruckend. Und sie ist auch, naja, würde ich sagen, irgendwie zumindest eine Top-10-Favoritin bei den Australian Open. Kann sein, dass ihr der Belag am Ende zu schnell ist und dass da eine Gegnerin sie rausnehmen kann, einfach weil es der dann gelingt, diese Vorhand zu sehr unter Druck zu setzen. Aber gegen viele Gegnerinnen, würde ich mal sagen, außerhalb der Top 30 oder so, wird man sich um Gauff, glaube ich, kaum Sorgen machen müssen, weil sie die dann doch alle besiegen sollte.
Das glaube ich auch. Lass uns über Rebecca Masarova sprechen noch, die hier das Finale erreicht hat und das wirklich komplett überraschend. Rebecca Masarova ist eine Spielerin, die den meisten gar nicht bekannt sein wird. Rebecca Masarova ist eine spanisch-schweizerische Spielerin, was man bei diesem Namen vielleicht dann auch nicht unbedingt sagen würde. Sie ist in Basel geboren, sie ist 23 Jahre alt und so richtig viel hat man von ihr noch nicht gehört. Sie hat so richtig viel für Aufsehen noch nicht gesorgt. Es war eine komplett überraschende Finalteilnahme von ihr letzte Woche.
Ja, ich hatte sie auch immer noch als Schweizerin im Kopf. Als sie damals von den Juniorinnen hochgekommen ist, gab es so einen kleinen Hype um sie, weil sie ja doch eine gewisse Größe hat. Ich meine, sie ist fast 1,90 Meter groß. Sie hat ein beeindruckendes Serve. Sie bewegt sich ziemlich gut für ihre Größe. Und daher sah das so aus, als wenn sie relativ schnell nach oben kommen könnte. Nur das Ding war, dass sie ewig verletzt war und da hat sie sich auch noch mit dem Schweizer Verband zerstritten und ist dann ja rüber zu den Spaniern. Schon angesprochen, es gibt quasi ein schweizer-slowakisches Elternteil und es gibt ein spanisches Elternteil und erst ist sie für die Schweiz angetreten, dann für Spanien und ich hatte dann zwischendrin gedacht, sie sei auch wieder in die Schweiz zurückgekehrt, aber ist anscheinend zumindest auf der Tour nicht der Fall und wenn man sie sich jetzt hier anguckt, dann hat sie von den Bedingungen, glaube ich, profitiert, von den Hallenbedingungen, weil das ihrem Surf entgegengekommen ist. Aber das Halbfinale musste sie am Ende trotzdem draußen spielen gegen Bonaventure. Jaseline Bonaventure, die vorher schon viele Spielerinnen unter Druck gesetzt hat und die ein ziemlich unangenehmes Linkshänderinnen-Spiel hat. Und die hat Masarova, ja, die hat Masarova auf jeden Fall getestet. Und da fand ich gut, wie die Beinarbeit bei Masarova aussah. Bei jemand, der so groß ist, kann es ja auch mal sein, dass das ein bisschen schwerfällig ist oder so. Aber das war schon ziemlich gut. Nur im Finale war sie dann schon ziemlich klar zweitbeste. Es waren ein paar enge Spiele dabei, also es war jetzt kein kompletter Abschuss, aber da hat man gesehen, schon noch ein gewisser Unterschied zu einer Weltklasse-Spielerin oder absoluten Weltklasse-Spielerin wie Coco Gauff.
Aber auf den Voraufschlag können wir tatsächlich mal ein bisschen achten in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Das, glaube ich, steht fest.
Ja, wenn sie nicht wieder sich so viel verletzt, weil das war, glaube ich, wirklich das Problem damals zwischen so 2018 und 2020 hat sie ja kaum Matches bestritten und sie ist so langsam wieder auf die Tour zurückgekommen. Also ich glaube, das wird bei ihr so ein bisschen das Entscheidende sein.
Rebecca Masarova hat hier das Finale erreicht und dann müssen wir nochmal über Emma Raducanu sprechen, die im Spiel gegen Viktoria Kuzmova im dritten Satz aufgeben musste, nachdem sie umgeknickt war und dann gab es eine Unterbrechung, dann gab es auch einen Medical Timeout. dann kam sie unter Tränen wieder und musste aufgeben, nachdem sie in der ersten Runde gegen Linda Früh-Wittung war noch gewonnen hatte in 3 Sätzen und man gedacht hat, ja, das ist ein richtig guter Start. Und sie fühlte sich dann auch nach einer guten Vorbereitung wieder fit und sagte dann auch, Fitness ist das große Problem und ich möchte gesund bleiben. Naja, und dann im zweiten Match ist sie umgeknickt, hat dann mit den Organisatoren geschimpft. Sie hat gesagt, dieser Platz wäre sehr glatt gewesen dort in der Halle in Auckland. Und ja, ganz bitter. Ich habe heute die ersten Bilder von ihr gesehen beim Training und das ist noch sehr, sehr vorsichtig. Also das wird ein Wettlauf gegen die Zeit für Emma Raducanu.
Ja, und es ist natürlich wirklich Pech. Also im letzten Jahr hat man dann teilweise gesehen, dass sie vielleicht noch nicht so den Körper von einer Profisportlerin hat, weil sie einfach im Jahr zuvor noch nicht richtig eine Profisportlerin war. Aber da hat sie ja in der Offseason wirklich dran gearbeitet und dann das Wegknicken ist natürlich bitter. Das kann einfach passieren und das kann auch unter solchen Bedingungen passieren. Denn es schien mir wirklich nicht so, als wenn die Halle jetzt dafür gemacht wäre, irgendwie dort eine Woche lang ein Profi-Tennisturnier zu veranstalten. Das dürfte wirklich eher das Ausweichquartier gewesen sein, was jetzt hier halt dann angezapft werden musste wegen dem ganzen Regen. Und dass ihr das da dann passiert, ist Pech. Aber ich glaube, die 5 Sätze, die sie gespielt hat, und sie hätte das Match gegen Kuzmova, glaube ich, wirklich gewinnen können. Ja, das war schon ein ziemlich gutes Niveau und auch besser als das, was wir von ihr in der letzten Saison gesehen haben.
Emma Raducanu also sauer auf die Organisatoren, die allerdings ja nicht so richtig eine Wahl hätten. Ansonsten wären sie heute noch dabei und das erst mit der zweiten, dritten Runde, weil, wie gesagt, das Turnier war unglaublich verregnet. In dieser Woche, wo die Herren da spielen, da ist wieder alles in Ordnung. Irgendwas ist ja immer. Das Turnier auf jeden Fall hat Coco Gauff gewonnen, die damit ihren 3. Titel auf der WTA-Tour gewonnen hat. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch ein paar News haben. Unter anderem eine ganz, ganz schlimme News rund um Martina Navratilova. Carlos Alcaraz muss die Australian Open absagen und Davis Cup Nominierungen sind rausgekommen. Deutschland hat noch nicht alle Positionen besetzt, aber so ein ganz kleines bisschen Wirbel gibt es um das amerikanische Davis Cup Team. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Da ich diesen Podcast und da wir diesen Podcast nicht mit einer schlechten Nachricht beenden wollen, machen wir diese Nachricht als erstes. Und das ist wirklich eine tragische Nachricht. Martina Navratilova, die Legende, die Tennislegende, hat bekannt gegeben, dass sie mit Kehlkopfkrebs und Brustkrebs diagnostiziert worden ist. Sie hatte schon mal eine Brustkrebserkrankung, die hatte sie überstanden und galt als geheilt. Der Krebs ist zurückgekommen und jetzt ist dann auch noch Kehlkopfkrebs dazugekommen. Sie hat selber gesagt, sie wird mit allem, was sie hat, dagegen ankämpfen und dass sie jetzt da erstmal sich zurückziehen muss und diesen Kampf annehmen muss. Nachdem Chris Evert letztes Jahr ja eine ähnliche Geschichte durchgemacht hat, Martina Navratilova jetzt, was wir allerdings wirklich im Kontext sagen können, Krebs ist ein Arschloch.
Das auf jeden Fall. Das Gute hier ist, dass es anscheinend ziemlich früh entdeckt wurde. Also es dürfte im Frühstadium noch sein. Deswegen ist sie auch relativ optimistisch, dass sie das schaffen wird, obwohl es eben an 2 Stellen aufgetreten ist. Aber ja, außer viel Glück wünschen kann man ihr das natürlich, oder kann man jetzt dazu nicht viel sagen, außer ihr wirklich das Allerbeste, Entschuldigung, jetzt haspel ich hier schon so rum, aber das Allerbeste zu wünschen.
Viel mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen. Martina Navratilova, nach wie vor eine gern gesehene Expertin, unter anderem dann ja auch bei der BBC in Wimbledon gewesen. Und wir hoffen, dass wir sie dann bald wieder als Expertin dann auch zurück begrüßen können. Das ist die Nachricht rund um Martina Navratilova. Ist nicht ganz leicht, den Wechsel wieder zu schaffen, aber dann lassen uns doch gleich mal über Carlos Alcaraz sprechen, der letzte Woche sich eine Trainingsverletzung zugezogen hat und deswegen bei den Australian Open nicht mitmachen kann. Und das ist schon eine dicke Geschichte. Das ist Carlos Alcaraz, die Nummer 1 der Weltrangliste, dieses Turnier nicht wird mitspielen können. Rafael Nadal wird jetzt top gesetzt sein nächste Woche bei diesen Australian Open. Ich hätte Carlos Alcaraz schon sehr, sehr gerne gesehen bei diesem Turnier, vor allen Dingen als Antipode dann zum jemanden wie Novak Djokovic. Und das wäre ja auch interessant gewesen, vielleicht die beiden in einer Hälfte zu sehen.
Ja, und vor allem, wenn man jetzt natürlich darüber nachdenkt, dass seit den US Open irgendwie so ein bisschen der Wurm drin war. Also da hat er dann den Davis Cup gespielt und dann hat er sich ja auch eine kleine Pause genommen und dann hat er früh in Astana verloren, dann hat er sich in Paris verletzt, konnte schon die Tour Finals nicht spielen, kam dann ja in der Offseason zurück, aber das waren keine guten Auftritte bei den Exhibitions, die er da gespielt hat. Und trotzdem hat man gedacht, naja gut, jetzt hat er halt noch einen Großteil der Offseason vor sich. Wollte ja dann auch erst hier zu den Australian Open kommen oder vorher noch Kooyong spielen, auch eine Exhibition in Australien. Aber dann hat er abgesagt. Und es ist wahrscheinlich jetzt nichts, wo man sich große Sorgen machen muss. Also es war halt seine erstaunlich spezifische Beschreibung seines Problems. Fällt auch mal bei ihm auf, welche spezifische Beschreibung er bei seinen Verletzungen gibt. Aber es sieht jetzt nichts nach etwas aus, das ihn jetzt Monate aus dem Wettbewerb halten sollte, aber halt ihn daran gehindert hat, hier anzutreten. Und fürs Turnier ist es auf jeden Fall bitter, einfach weil er, ja, ist einer der Superstars des Tennis, jetzt schon. Und es wäre einfach interessant gewesen, wie er eben nach einer weiteren Offseason hier aufgelaufen wäre. Ja, und so wird es für ihn dann ein bisschen ruhigeren und langsameren Start geben. Ich denke in Südamerika oder dann spätestens beim Sunshine Double. Und das nächste Grand Slam, wo wir ihn dann erst sehen werden, sind dann die French Open. Und das sind dann ja schon 9 Monate seit seinem Sieg bei den US Open. Ist ein bisschen schade, dass es so lange dauert zwischen seinem ersten Grand Slam-Sieg und dann dem nächsten Grand Slam-Turnier.
Es nimmt aber so ein bisschen dann auch die Kopfschmerzen von allen Spielern, die gesagt haben, oh Gott, den Djokovic im Viertelfinale möchte ich ja nicht haben. Novak Djokovic wird dadurch an 4 gesetzt sein in der nächsten Woche.
Ja, ist wahrscheinlich für die Balance des Turniers nicht schlecht, dass das der Fall ist. Und dann wird halt eben interessant, zu wem kommt denn die Hälfte? Eine der Sachen, die jetzt ja eine Folge sein können, ist, wer wird die Nummer 1 übernehmen? Djokovic hat eine realistische Chance, Casper Ruth hat eine Chance. Also wenn der weit kommt, dann kann er auch die Nummer 1 werden. Das wäre natürlich eine ganz schöne Geschichte, wenn das so käme.
Rafael Nadal, Casper Ruth, Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic werden an 1 bis 4 in der nächsten Woche gesetzt sein. Eins gerade noch, Novak Djokovic, der in dieser Woche dann in Adelaide antreten konnte, beziehungsweise bei den Australian Open antreten wird können, der wird nicht wieder beim Sunshine Double dabei sein können, weil die USA die Einreisebedingungen nach wie vor aufrechterhalten haben, dass man nur geimpft reinkommt. In einem Land, in dem es so viele ungeimpfte Menschen gibt, nach wie vor keine Einreise ohne Impfung.
Und zumindest höchstwahrscheinlich. Das war ja John Wertheim, der dann meinte, vielleicht gibt's da so die eine oder andere Möglichkeit, das hinzubekommen. Und hat dann quasi gesagt, das wäre doch mal eine Aufgabe für die PTPA, also diese Spielerorganisation, die Djokovic mitbegründet hat, sich um sowas zu kümmern. Also mal gucken, was da passiert. Und eine andere Sache, die wir noch erwähnen können, weil wir sie nicht vergessen sollten, ist, dass Naomi Osaka nicht bei den Australian Open antreten wird, hat keinen Grund gegeben, oder? Hast du jetzt irgendwie einen gefunden?
Nee, ich habe keinen Grund gehört, nein. Ja.
Überrascht jetzt wahrscheinlich niemand so richtig, aber dürfen auch nicht vergessen, welch großer Superstar sie natürlich ist. Und wir, die uns jetzt so viel mit Tennis beschäftigen, sind jetzt vielleicht nicht so überrascht, aber diejenigen, die jetzt Tennis nicht so häufig verfolgen, die werden Osaka kennen und davon vielleicht dann eher überrascht sein. Aber ja, gibt keine direkte Begründung, aber das, glaube ich, hat sich auch angedeutet, dass sie noch so ein bisschen am, überlegen oder rausfinden ist, wie es mit ihr und dem Tennismoment weitergeht.
Ja, es wäre nach Esparti, die, da können wir auch nochmal gerade die Nachricht sagen können, die vermeldet hat, dass sie schwanger ist, wäre das ein weiterer großer Schlag fürs Frauentennis. Naomi Osaka, Esparti, die vor 2 Jahren noch die ganz großen Figuren dieses Tennis waren, dass die dann jetzt beide vielleicht dann nicht mehr dabei sein würden. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird mit Naomi Osaka. Das wird eine der spannenderen Geschichten dann der nächsten Wochen und Monate sein. Dann können wir auch nochmal gerade sagen, in dieser Woche wird dann auch die Netflix-Doku rauskommen, Breakpoint. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Du auch, oder?
Ja, ich muss jetzt als einer der Menschen outen, der noch nie wirklich Netflix geguckt hat oder kein Netflix hat. Aber meine Schwester hat Netflix, von daher werde ich es mir wahrscheinlich bei Zeiten dann auch angucken.
Sehr gut. Dann lass uns nochmal gerade über eine durchaus amüsante Geschichte sprechen. Die Davis Cup Nominierungen kamen diese Woche raus. Das deutsche Team tritt mit voller Kapelle an. Alexander Zverev wird dabei sein, Oskar Otte, Jan-Lennard Struff wird dabei sein, Tim Pütz. Bei Kevin Kravitz ist es noch nicht raus, ob der mitmachen wird können, weil der wird Vater in den nächsten Wochen. Deswegen kann er auch mit Tim Pütz noch nicht in Australien spielen. Aber die deutsche Mannschaft spielt quasi mit Volker Capella. Das wird sie auch müssen, weil das Schweizer Tennis einen derben Aufschwung im Moment nimmt und weil wir sagen können, dass da unglaublich viele Talente nachkommen. Leandro Riedi zum Beispiel hat jetzt 16 Matches hintereinander bei Challengern gewonnen. Dominik Stricker ist sowieso in sehr, sehr guter Form und ist eins der kommenden Talente. Marc-Andrea Hüßler hat ein fantastisches Jahr 2022 hinter sich gebracht und selbst Alexander Ritschard hat gute Ergebnisse in den letzten Monaten gebracht. Das wird eine knifflige Nummer da für Deutschland in Trier in ein paar Wochen.
Außer Alexander Zverev natürlich in Normalform zurück, dann dürfte es ziemlich klar werden. Wenn nicht, ja, dann könnte es wirklich eine relativ offene Sache werden. Trotzdem würde ich Deutschland hier im Moment als Favorit sehen. Oder schon gesagt, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob wir Gravitz sehen werden, wie das Doppel aussehen wird. Und wir wissen, das Doppel war für das deutsche Team in den letzten 2-3 Jahren immer ein enormer Faktor.
Das deutsche Team also, wie gesagt, mit voller Kapelle. Aber die lustige Geschichte, die ich ansprechen wollte, die weht um das Team der USA. Weil dort wurde nämlich letzte Woche bekannt gegeben, dass sich die USTA und Marty Fish im gegenseitigen Einvernehmen getrennt haben. Letztes Jahr bei den Davis Cup Finals gab es den Streitpunkt rund um Rajiv Ram. Den hatte Marty Fish nämlich nicht nominiert. Rajiv Ram zu dem Zeitpunkt frisch gebackener ATP-Finals-Sieger gewesen. Und wir können sagen, er gehört zu den 2-3 besten Doppelspielern der Welt. War nicht nominiert worden. Dann hatten die USA im Doppel verloren. Und hinterher gab es tatsächlich eine ganze Menge Ärger. Und jetzt ist das neue Team aufgestellt worden und Rajiv Ram ist dabei und Marty Fish ist nicht mehr dabei. Das amerikanische Team mit Tommy Paul, Jenson Brooksby, Mackenzie McDonald und Rajiv Ram und Austin Krajicek dann fürs Doppel. Aber das ist dann schon so eine lustige Geschichte gewesen aus dem November letztes Jahr, wo es dann wirklich ein bisschen Ärger gab und wo es dann ja auch so ein bisschen, ja, wo ein bisschen Staub aufgewirbelt worden ist und Marty Fish scheint hier den kürzeren Strohhalm gezogen zu haben.
Naja, auch interessant, wer sonst nicht so dabei ist. Also Taylor Fritz, Jack Sock, Spieler, die dann sich ja teilweise auch auf Social Media gestritten haben mit anderen Spielern, mit Fans. Also Tommy Paul war, glaube ich, der Einzige aus dem Team, der es jetzt hier auch in die Nominierung geschafft hat oder schaffen wollte. Und es war ja wirklich auch eine schräge Sache, weil Ram, du hast angesprochen, hatte die Tour Finals gewonnen, hatte die US Open gewonnen. Der war dabei gewesen, als die USA das Viertelfinal oder dieses Quali-Turnier in Glasgow erfolgreich bestritten haben, aber dann ist er aussortiert worden, ohne irgendwie, glaube ich, so eine richtige Begründung zu bekommen. Vor allem haben die USA da niemand anderen mehr nominiert. Die sind dann einfach mit 4 Leuten nach Malaga gefahren zum Finalturnier und das hat ihm, glaube ich, sehr sauer aufgestoßen und vielen anderen auch und es scheint einfach so gewesen zu sein, dass Fish quasi den Wünschen der Spieler nachgegeben hat und jetzt nicht unbedingt das Interesse des Verbandes im Kopf hatte, sondern einfach, womit fühlen sich, wer auch immer das jetzt von den 4 Spielern, die dort waren, initiiert hat, womit fühlen die sich wohl? Und ja, hat für viel Ärger gesorgt und jetzt kann man gespannt sein, wer der Nachfolger wird, weil der ist noch gar nicht benannt worden. Oder vielleicht ist
ja
eine Nachfolgerin.
Es war aber sehr, sehr schön, weil, ja, oder Nachfolgerin. Es war sehr, sehr schön zu beobachten, als das amerikanische Team ausgeschieden war mit Tommy Paul und Jack Sock im Doppel. Hatte 2 Minuten nach dem Matchball, hatte dann Rajiv Ram getwittert, how's everyone's Thanksgiving going? Und das wurde dann schon so ein bisschen damit verbunden. Das wird nicht zufällig gewesen sein, dieser Tweet von Rajiv Ram. Wie gesagt, er ist jetzt wieder mit dabei und das ist ja nochmal so ein bisschen die amüsante Note. Und wenn so ein bisschen Feuer drin ist, so ein bisschen Pfeffer drin ist, ich meine, wer sind wir, dass wir das nicht, dass wir das ablehnen würden? Ne?
So ist es.
So ist es. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, mit unserer ersten Ausgabe in diesem Jahr. Am Donnerstag kommt die Vorschau auf die Australian Open. Natürlich wie immer mit unseren immer richtigen Vorhersagen, wer dieses Turnier gewinnen wird. Und dann werden wir ab Montag fast täglich uns melden. Wir werden so viele Podcasts wie möglich versuchen zusammen zu produzieren. Ansonsten werde ich, der ich jetzt hier in Melbourne bin, werde ich auch eine ganze Menge noch machen. Es wird die Nachtwache wieder jeden Tag geben. Also morgens um 7 werdet ihr über das informiert, was in der Nacht passiert ist, was ihr verpasst habt, während ihr geschlafen habt. Und ansonsten gibt es dann auch eine ganze Menge rund um das Thema Australian Open. Folgt uns mal bitte auf Instagram, weil da mache ich nämlich in den nächsten Wochen dann auch, jedenfalls habe ich das vor, eine ganze Menge. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns, wie gesagt, auf Instagram und auf Twitter, Facebook. Wird nicht ganz so bespielt, dieser Kanal. Aber es wird auf jeden Fall diese Woche noch einen weiteren Podcast geben. Dann unsere große Vorschau auf die Australian Open. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.